NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Kurz vor seinem Weihnachtsurlaub hat Präsident Obama noch einmal kräftig ausgeteilt. Und das gleich in zwei Richtungen. Zum einen gegen die Sony Filmstudios, die nach ominösen Drohungen den Kinostart einer Satire abgesagt hatten. Zum anderen gegen Nordkorea, das Obama für einen Hackerangriff auf Sony verantwortlich macht. Dazu gleich mehr. Weitere Themen in dieser halben Stunde sind unter anderem Reaktionen in Moskau auf neuerliche Sanktionen der USA, Raketenangriffe im Gaza-Konflikt nach Monaten weitgehender Waffenruhe, eine Stellungnahme des Zentralrats der Juden zur Pegida-Debatte, die morgige Stichwahl ums Präsidentenamt in Tunesien und natürlich alles vom Sport, insbesondere vom letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga vor der Winterpause. Die Geschichte ist kompliziert. Eine Kinosatire über Nordkorea wird zurückgezogen, weil der betreffende Filmkonzern Sony durch einen Hackerangriff unter Druck gesetzt wird. Angeblich führt die Spur dabei eben in das Land, das Zielscheibe der Satire war, Nordkorea. Und im Ergebnis heftige Debatten in den USA über die Absage des Films und über mögliche Reaktionen gegenüber dem angeblichen Übeltäter Nordkorea, Dagmar Pepping, berichtet.
Der renommierte Journalist Jeffrey Greenfield neigt nicht zu Übertreibungen. Wenn Greenfield aber über den Hackerangriff auf Sony spricht, greift er zum Superlativ.
This was a disastrous attack. In its own way, this was the cyber version of 9/11.
Der 11. September der Cyberattacken. Aus zwei Gründen sei der Datendiebstahl eine Katastrophe für die USA, so Greenfield.
In the completely out of the blue nature of what happened and more significant to me, in the fear that it engendered.
Er kam aus dem Nichts und löste eine Welle von Angst aus. Vor allem bei den Filmstudios in Hollywood, aber auch in Washington, wo das Weiße Haus regelmäßig das Ziel von Hackerangriffen ist. Die amerikanische Regierung hat zum ersten Mal offiziell einen anderen Staat für eine Cyberattacke auf die USA verantwortlich gemacht. Präsident Obama nutzte die Bühne seiner letzten großen Pressekonferenz dieses Jahres, um Nordkorea an den Pranger zu stellen.
We can confirm that North Korea engaged in this attack. They caused a lot of damage and we will respond.
Wie diese Antwort der amerikanischen Regierung auf den Hackerangriff aussehen wird, ließ Obama ganz bewusst offen. Das Regime in Pyongyang schlägt zurück und warf den USA Verleumdung vor. Sein Land könne beweisen, dass es mit dem Fall nichts zu tun habe, erklärte ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums gegenüber Staatsmedien. Zugleich schlug er der US-Regierung vor, eine gemeinsame Untersuchung der Cyberattacke auf Sony Pictures durchzuführen. Sollten die Vereinigten Staaten diese Untersuchung ablehnen und wie angekündigt Maßnahmen gegen Nordkorea ergreifen, bekämen sie ernsthafte Konsequenzen zu spüren. Wie diese Konsequenzen aussehen könnten, ließ auch der nordkoreanische Regierungsbeamte offen. Die gegenseitigen Schuldzuweisungen im Fall Sony hören bei den Regierungen in Washington und Pyongyang jedoch nicht auf. Auch Sony Pictures wehrt sich gegen Kritik, dass das Filmstudio den Start seiner Komödie The Interview nach dem Hackerangriff abgesagt hat. In dem Film planen die Hauptdarsteller einen Anschlag auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Präsident Obama bezeichnete die Entscheidung von Sony als Fehler.
We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States.
Amerikanische Medien sprechen von einer Selbstzensur Sonys nach einem Erpressungsversuch. Falsch, widerspricht der Chef des Filmstudios, Michael Linden. Sony wollte die Komödie in die Kinos bringen. Die großen US-Ketten hätten sich aber geweigert, den Film auszustrahlen, aus Angst vor Anschlägen. Daraufhin habe Sony keine andere Wahl gehabt, als den Filmstart am 25. Dezember abzusagen, betonte Linden.
We have not caved, we have not given in. We have persevered and we have not backed down.
Ob die Nordkorea-Satire trotzdem irgendwann ausgestrahlt wird, zum Beispiel im Internet, ist nicht entschieden.
Dagmar Pepping aus den USA. Die Europäische Union hatte gerade erst auf ihrem Gipfel erklärt, an den Sanktionen gegen Russland festzuhalten, weil die Gründe dafür eben weiter bestünden, insbesondere die Annexion der Krim durch Russland. Jetzt legen auch die USA und Kanada nach. Sie untersagen alle wirtschaftlichen Beziehungen zur von Russland besetzten Halbinsel. Wie das in Moskau ankommt, beschreibt von dort Bernd Großheim.
Russland behält sich Gegenmaßnahmen gegen die erweiterten Sanktionen der Vereinigten Staaten und Kanadas wegen der Annexion der Krim vor. Das kündigte der Sprecher des russischen Außenministeriums Alexander Lukaschewitsch in Moskau an. Die Sanktionen sind darauf ausgerichtet, die politischen Prozesse zu torpedieren, die schlauen Worte über die Sorge über die territoriale Integrität der Ukraine und die Wichtigkeit der Berücksichtigung der Minsker Vereinbarungen können eine Tatsache nicht vertuschen. Die neuen Sanktionen der USA und Kanadas dienen dazu, die Kiewer Kriegspartei zu unterstützen. Wir raten Washington und Ottawa, sich Gedanken über die Folgen solcher Aktionen zu machen, und wir werden uns Gegenmaßnahmen überlegen. Die USA hatten amerikanische Investitionen auf der Krim untersagt. Vermögen von Personen, die auf der Halbinsel Geschäfte machen können, eingefroren werden. Diese Sanktionen richteten sich gegen die russische Besetzung der Krim, hieß es aus Washington. Der Westen hält die Annexion der ukrainischen Halbinsel durch Russland für völkerrechtswidrig. Das Referendum im März habe unter vorgehaltenen Waffen stattgefunden. Russland betrachte die Krim dagegen als sein Territorium. Diejenigen, die noch immer denken, alle auf der Welt müssten so leben, wie Washington und Ottawa es vorschreiben, möchten wir daran erinnern, die Krim ist ureigener und untrennbarer Teil Russlands. Die Bewohner der Krim sind heute vereinigt mit dem ganzen russischen Volk, das noch nie Druck von außen nachgegeben hat und dies auch nie tun wird. Die Europäische Union hatte ebenfalls neue Sanktionen angekündigt. Unternehmen aus EU-Ländern dürfen von heute an keine Immobilien, Finanzgesellschaften oder Dienstleistungsunternehmen mehr auf der Krim kaufen. Reiseunternehmen aus der EU ist es verboten, Reisen auf die Krim anzubieten. Kreuzfahrtschiffe aus der Europäischen Union dürfen nur noch in Notfällen auf der Halbinsel anlegen. Zu den bisher gegen Russland verhängten Sanktionen gehören Reiseverbote und Kontosperrungen sowie Verbote gegen bestimmte russische Firmen, sich in Europa mit Krediten zu versorgen. Neben dem gesunkenen Ölpreis hält die russische Führung die Sanktionen für verantwortlich für die derzeitige Wirtschafts- und Währungskrise.
Aus Moskau, Bernd Großheim. Es ist im Grunde nur ein Scharmützel, was da jetzt wieder rund um den Gazastreifen stattfindet. Eine Rakete von palästinensischer Seite, dann eine Antwort der Israelis. Man kennt das alles schon allzu lange. Oder droht jetzt nach Monaten weitgehender Waffenruhe doch wieder ein Aufflammen des Konflikts? Christian Wagner in Tel Aviv ordnet die Dinge ein.
Kein Waffenstillstandsabkommen, kaum Wiederaufbau in den schwer zerstörten Stadtvierteln von Gaza und anderen Orten und weitgehend abgeriegelte Grenzen zu Israel und Ägypten. In dieser aussichtslosen Lage nun also zum dritten Mal seit Beginn der Waffenruhe im August ein Geschoss aus dem Palästinensergebiet. Nach längerer Suche hatte es die israelische Armee gestern Nachmittag gefunden. In einem Acker hatte die Rakete einen mannstiefen Krater geschlagen. Armeesprecher Peter Lerner will genau wissen, dass es die Hamas war, die für den Abschuss verantwortlich zu machen ist. Tatsächlich weiß das niemand so genau. Jedenfalls antwortete die israelische Luftwaffe diesmal mit einem Vergeltungsangriff in der Nacht. Augenzeugen berichten von mehreren Explosionen in der Nähe von Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. 4 israelische Raketen zählten die Hamas-Behörden. Das Ziel, laut israelischer Armee, eine terroristische Einrichtung. Es soll ein Trainingsgelände radikaler Palästinensergruppen gewesen sein, auch dabei keine Verletzten. In Israel ist noch Wochenende, außerdem feiern jüdische Familien gerade Chanukka. Viel Aufmerksamkeit bekommt der Austausch von Gewalt im Süden des Landes momentan nicht. Dafür äußert sich der Sprecher der Hamas in Gaza, Sami Abu Zuhri. Dieser israelische Angriff stellt eine gravierende Eskalation dar. Die Hamas hat Israel davor gewarnt, solche unverantwortlichen Einsätze zu wiederholen, und die internationale Gemeinschaft sollte solche Angriffe auf Gaza verhindern. Gegen die israelische Militäraktion stellt sich bemerkenswerterweise auch der Landrat im betroffenen Landkreis Eshkol, Chaim Yelin. Er sagte, militärische Abschreckung bringe weder Ruhe noch Frieden für die Menschen, die in Israel in der Nähe des Gazastreifens wohnen. Wer sich für militärische Einsätze ausspreche, so der israelische Lokalpolitiker, der habe nicht verstanden, dass Kriege nur von Diplomaten gewonnen werden könnten. Und der Landrat hält seiner Regierung vor, sie habe seit dem vorläufigen Ende des Gazakriegs im Sommer die Chance verpasst, ein langfristiges Abkommen mit den Palästinensern zu schließen. Chaim Yelin als die Stimme der direkt gefährdeten Bewohner im Süden des Gazastreifens dürfte durchaus Gehör finden. Bisher hat ihnen die Regierung Netanyahu nur Wirtschaftshilfe und mehr Bunkeranlagen versprochen, nicht aber eine politische Lösung. Für viele der 1,8 Millionen Palästinenser in dem Küstenstreifen ist die Nachricht des Tages auch eine ganz andere. Für 2 Tage soll der Grenzübergang nach Ägypten aufgemacht werden. Wer raus oder rein will, hat nur bis Montag Zeit.
Übermorgen wollen sie auch wieder demonstrieren. Die anti-islamischen Pegida-Leute, die das Abendland retten wollen, unabhängig davon, dass viele hier im Abendland von diesen Leuten lieber nicht gerettet werden möchten. Die christlichen Kirchen haben schon klar Position bezogen. Jetzt kommt auch eine deutliche Stimme vom Zentralrat der Juden. Julia Barth berichtet.
Der Zentralrat der Juden solidarisiert sich. Mit einer klaren Ansage gegen Pegida nimmt ihr Vorsitzender Josef Schuster die Muslime in Deutschland in Schutz. In der Zeitung Die Welt spricht Schuster davon, dass Pegida die Angst vor islamischem Terror instrumentalisiere, um eine ganze Religion zu verunglimpfen. Das sei absolut inakzeptabel. Von wenigen Extremisten darauf zu schließen, in Deutschland drohe der Islam als Staatsreligion, sei so absurd wie aus der Existenz von Rechtsextremisten zu schlussfolgern, morgen werde die NS-Diktatur wieder errichtet. Dennoch warnt auch der Zentralratsvorsitzende davor, Pegida zu unterschätzen. Er bezeichnet die Bewegung als brandgefährlich. Gestern haben sich auch die katholische und die evangelische Kirche deutlich von Pegida distanziert. Seit Wochen erhalten die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes immer mehr Zulauf. Am vergangenen Montag haben sich 15.000 Menschen der Pegida-Demonstration in Dresden angeschlossen, so viele wie nie zuvor. Inzwischen gibt es in mehreren deutschen Städten Ableger der Anti-Islam-Bewegung. Eine wirkliche Lösung, wie damit umzugehen ist, hat die Politik bisher noch nicht gefunden. Für die Union ist klar, Kritik alleine reicht nicht. Vielmehr müssten die Sorgen der Bürger ernst genommen werden. Innenminister Thomas de Maizière setzt deshalb auch auf den Dialog mit den Pegida-Anhängern. Und CSU-Chef Horst Seehofer warnt heute in der Passauer Neuen Presse davor, die Demonstranten über einen Kamm zu scheren. Das seien weiß Gott nicht alles Nazis, so Seehofer. Und wenn tausende Menschen auf die Straße gingen, müsse man sich um die Ängste dieser Menschen kümmern. Der bayerische Ministerpräsident fordert deshalb eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf die europäischen Länder und mehr Personal in den zuständigen Bundesbehörden. Auch die SPD betont, nicht alle Pegida-Anhänger seien rechtsradikal. Die Sozialdemokraten kritisieren die Anti-Islam-Bewegung aber deutlich. So ist etwa SPD-Bundesvize Ralf Stegner überzeugt, das sind alles keine arglosen Bürger, die nicht wüssten, was dort geschieht. Bundesjustizminister Heiko Maas wirbt dafür, die Rechtspopulisten mit Argumenten zu entlarven. Er bezeichnet es als armselig und peinlich, Demonstrationen gegen Flüchtlinge mit den Werten des christlichen Abendlandes zu begründen.
Ziemlich wüst durchbrochen wurde die Weihnachtsstimmung heute in Berlin. Im Kaufhaus des Westens, dem bekannten KDW, verübten vier noch unbekannte Personen einen Überfall. Aus Berlin, Holger Hansen.
Vier Täter sind gegen 10:30 am Vormittag mitten im Weihnachtsverkauf durch einen Seiteneingang ins gut besuchte KDW gestürmt, direkt im Erdgeschoss in die Juwelierabteilung Christ. Verkäuferinnen und Sicherheitskräfte des Kaufhauses wurden offenbar mit Reizgas verletzt, sagte Polizeisprecherin Heidi Vogt.
Die Täter sollen, so sagen Zeugen, maskiert gewesen sein. Sie haben dann einen Sicherheitsmitarbeiter mit Reizgas besprüht, haben mehrere Glasvitrinen zerschlagen und sind dann wohl vermutlich mit Beute geflüchtet. Zeugen haben uns gesagt, dass diese Täter in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Orania geflüchtet sein sollen.
Klar ist nur, dass die Täter Beute gemacht haben. Was genau geraubt wurde, steht aber noch nicht fest. Das muss erst noch ermittelt werden. Vor 5 Jahren hatten am gleichen Ort in der gleichen Filiale Räuber Schmuck im Wert von 5 Millionen Euro erbeutet. Einige Kunden standen wie Verkäuferinnen und Sicherheitskräfte unter Schock und mussten ärztlich behandelt werden. Verkäuferinnen erzählten unter Tränen, es sei schrecklich gewesen. Schüsse sind aber entgegen ersten Berichten nicht gefallen.
Nach meinen Erkenntnissen wurden keine Kunden dieses Kaufhauses bedroht.
Der Überfall hat nur wenige Minuten gedauert. Mehr ist noch nicht bekannt. Die Polizei sichert Spuren und befragt Zeugen. Die Schmuckabteilung bleibt weiterhin abgesperrt. Alle anderen Bereiche waren nach 1,5 Stunden wieder frei zugänglich. Und das Weihnachtsgeschäft ging im gesamten KDW weiter.
Dass sich viele Kunden von ihren Banken schlecht beraten fühlen, dass manche gar das Gefühl haben, die Finanzprofis nutzten die Unerfahrenheit der Laien aus, dieses Thema und diese Klagen sind nicht neu. Jetzt plant offenbar Heiko Maas, Minister für Justiz und Verbraucherschutz, einen Vorstoß. Er will die Kunden besser schützen. Worum es dabei im Einzelnen geht, beschreibt Klaus Heinrich.
Bundesjustiz- und Verbraucherminister Heiko Maas, SPD, will die Rechte von Kreditnehmern verbessern. Banken sollen künftig verpflichtet werden, vor dem Vertragsabschluss über Baukredite ein Merkblatt mit allen relevanten Kundeninformationen auszuhändigen und Empfehlungen für den günstigsten Kredit schriftlich zu dokumentieren. Dies geht aus einem Referentenentwurf zur Umsetzung Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie hervor, aus dem der Tagesspiegel zitiert. Der Darlehensgeber ist danach verpflichtet, sich über die finanzielle Situation des Kunden zu informieren und ihn ausführlich und individuell zu beraten. Der Lauf der Beratung muss allerdings nicht dokumentiert werden. Die Berater für eine Baufinanzierung sollen künftig ihr Honorar direkt vom Kunden erhalten und dürfen keine Provisionen von den Kreditnehmern annehmen. So soll eine objektive Beratung sichergestellt werden. Außerdem sollen Kreditinstitute künftig gezwungen werden, ihre Dispozinsen deutlich auf ihrer Homepage zu veröffentlichen. Bei Überziehung des Girokontos werden Zinsen von 13% und mehr angerechnet, hat die Stiftung Warentest vor kurzem recherchiert. Wer sein Konto länger als 3 Monate überzieht und wer mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen in den Miesen steht, soll von seiner Bank automatisch über Alternativen zum Dispo informiert werden. Mit einer einfachen Maßnahme werde so effektiv geholfen, hofft Verbraucherminister Maas.
In Burgdorf bei Hannover haben heute mehr als 600 Angehörige, Freunde und Bekannte bei einer Trauerfeier Abschied von Ernst Albrecht genommen, dem früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten. Der CDU-Politiker war am vergangenen Wochenende im Alter von 84 Jahren gestorben, Arne Wiechern berichtet.
Pastor Michael Schulze von der evangelischen Kirchengemeinde St. Pankratius hatte vor der Trauerfeier gesagt, es sei jeder willkommen, der einen Platz finde. Zur Trauerfeier waren unter anderem Niedersachsens ehemaliger Ministerpräsident David McAllister und der frühere CDU-Schatzmeister und niedersächsische Finanz- und Wirtschaftsminister Walter Leisler-Kiep gekommen. Ernst Albrecht soll, wie seine vor 12 Jahren verstorbene Ehefrau Heidi Adele, auf dem Familiengut in Beinhorn bei Burgdorf beigesetzt werden. Albrecht war von 1976 bis 1990 Ministerpräsident in Niedersachsen. In den letzten Jahren litt er an einer Alzheimer-Erkrankung. Aus diesem Grund war seine Tochter, Bundesverteidigungsministerin von der Leyen, vor 7 Jahren mit ihrer Familie wieder in ihr Elternhaus nach Beinhorn gezogen, um ihren Vater zu pflegen. Am kommenden Montag ist zu Ehren des CDU-Politikers ein Staatsakt in Hannover geplant. Im Opernhaus werden Ministerpräsident Weil und Landtagspräsident Busemann Ernst Albrecht würdigen. Schon am Montag hatten die Landtagsabgeordneten in Hannover an Albrecht erinnert. Er habe als überzeugter Parlamentarier mit dem christlichen und sozialen Gewissen eines liberalen Konservativen in seiner 14-jährigen Amtszeit das Land geprägt wie kaum ein anderer, sagte Landtagspräsident Busemann. Und weiter: Wir verlieren mit ihm einen großen Niedersachsen und einen echten Europäer, dessen Erscheinung und Wirken in ganz Deutschland Aufsehen erregt haben, so Busemann wörtlich.
In Tunesien wird morgen ein neuer Präsident gewählt. Die erste Runde der Wahl war schon vor einigen Wochen. Dies ist jetzt die Stichwahl im wohl einzigen Land des arabischen Frühlings, in dem der Aufstand tatsächlich halbwegs demokratische Verhältnisse hervorgebracht hat. Zur Wahl stehen in dieser entscheidenden Runde nur noch 2 Kandidaten. Der eine ist der jetzige Übergangspräsident Marzouki. Er hofft auch auf Stimmen der Islamisten. Der andere, sein Herausforderer, ist wahrlich kein politischer Neuling. Es ist der schon 88-jährige Beshi Kaid Essebsi. Er sieht sich als Vertreter des liberalen, aufgeklärten Tunesien. Jens Borchers über den Veteran, der sich ganz jung gibt und sich Chancen ausrechnet.
Als Beshi Kaid Essebsi seinen Wahlkampf in der Hauptstadt Tunis abschließt, da wird noch einmal alles aufgefahren. Die Nationalhymne wird inbrünstig gesungen, die Einheit des Landes beschworen. Und dann wechselt der Sound abrupt, denn schließlich soll es ja auch etwas für die jungen Leute geben. Kafon heißt der Popstar, der Beshi Kaid Essebsis Kundgebung aufpeppen soll. Essebsi ist bekannt in Tunesien, mehr noch, der Mann ist seine Marke. BCE nennen sie diesen Veteran der Politik. Seit 60 Jahren mischt er mit in Tunesien. Er war Innen- und Außenminister nach der Unabhängigkeit. Unter Diktator Ben Ali diente er als Botschafter und dann kurz als Präsident des Marionettenparlaments dieser Zeit. Und danach zog sich der gelernte Anwalt zurück. Aber dann, nach der Revolution von 2011, da übernahm Essebsi die Rolle eines erfahrenen, ausgleichenden Politvaters. Er hielt das Land als Übergangsregierungschef zusammen. Aber die altgediente Vaterfigur kann ganz schön ausfallend werden, auch im Wahlkampf. Als Essebsi kürzlich eine längliche Presseerklärung abgab und dabei aus dem Koran zitierte, da wagte ein Journalist eine Zwischenfrage. Essebsi wurde sofort grob. Die Wortwahl lag deutlich unter der Gürtellinie, der Ton sprach für sich. Beshi Kaid Essebsi kann herrisch und autoritär auftreten. Immerhin, der Gründer der Partei Nida Tunes entschuldigte sich später für diese Entgleisung. Aber in seinem Präsidentschaftswahlkampf, da hat er durchaus die derben Argumente bemüht. Sein Konkurrent, der amtierende Präsident Marzuki, der werde von Salafisten und von Islamisten unterstützt, behauptet Essebsi immer wieder im Wahlkampf, auch bei der Abschlusskundgebung in Tunis. Der andere Kandidat, sagt Essebsi und meint damit den amtierenden Präsidenten Moncef Marzouki, der andere Kandidat will uns die Troika zurückbringen, von der wir alle wissen, was sie getan hat. Die Troika, eine ehemalige Koalitionsregierung, die war von der islamischen Ennahda-Partei angeführt worden. Und deren Anhänger unterstützen Essebsis Konkurrenten. Essebsi hat seinen Gegner als Extremisten verunglimpft. Einer Fernsehdebatte mit Marzouki ging er aber sehr zielstrebig aus dem Weg. Stattdessen setzte Essebsi im Wahlkampf für diese zweite Runde der Präsidentschaftswahlen alles auf klare Fronten. Hier Marzouki, unterstützt von Islamisten, dort Essebsi, der erfahrene Mann der Mitte. Essebsis Partei, Nida Tunes, übersetzt der Ruf Tunesiens, die hatte im Oktober die Parlamentswahlen gewonnen. Aber sie hat noch keine Regierung gebildet. Und es könnte gut sein, dass derselbe Essebsi, der die Ennahda jetzt verteufelt, seelenruhig zuschaut, dass seine Partei, die islamische Ennahda, an der Regierung beteiligen muss.
Der türkische Geistliche Fethullah Gülen ist ein einflussreicher Mann. Seine Bewegung, nach ihm Gülen-Bewegung genannt, betreibt zum Beispiel weltweit ein ganzes Netz an Schulen. In der Türkei selbst war Gülen in der Ära Erdogan wohl gelitten. Die beiden vereinte dieselbe islamische Tendenz. Dann aber, schon vor einigen Jahren, gab es Konflikte. Gülen ging in die USA. Heute wurde in der Türkei sogar ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt. Aus Istanbul, Katrin Erdmann.
Erdogan setzt seinen Kampf gegen seinen früheren Verbündeten und jetzigen Gegner Fethullah Gülen mit unverminderter Härte fort. Mit dem Haftbefehl will der türkische Präsident eine Auslieferung des einflussreichen Predigers aus den USA erwirken. Gülen lebt dort seit mehreren Jahren im selbstgewählten Exil. Nach Angaben türkischer Medien will die türkische Justiz jetzt so viele Beweise gegen ihn sammeln, bis es für einen internationalen Haftbefehl reicht. Präsident Erdogan wirft Gülen einen geplanten Regierungsumsturz vor. Seine Anhänger bei der Polizei und der Justiz macht er für die Korruptionsvorwürfe gegen mehrere Minister und seine Söhne verantwortlich. Im Zuge dessen waren vor knapp einer Woche auch mehr als 2 Dutzend Gülen nahestehende Journalisten verhaftet worden. Fast alle sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Fethullah Gülen hatte kürzlich von einer Hexenjagd Erdogans gegen ihn und seine Anhänger gesprochen. Seine Bewegung unterhält auch in Deutschland zahlreiche Schulen und Bildungseinrichtungen. Kritiker sehen in ihr eine Art Sekte.
Gewählt ist Klaus Johannes schon, morgen aber tritt er sein Amt an, legt also den Eid als neuer Präsident Rumäniens ab. Ein deutschstämmiger Siebenbürger Sachse als Präsident Rumäniens, das hätte vor einiger Zeit noch kaum jemand für möglich gehalten. Und bei all dem, was er sich vorgenommen hat, darf man auf seine Amtszeit, die morgen beginnt, gespannt sein. Carla Engelhardt über den neuen Präsidenten und dessen Pläne.
Im Wahlkampf begeisterte er nicht nur seine Anhänger. Dabei wirkt Klaus Johannes eher hölzern. Doch der Siebenbürger Sachse und studierte Physiklehrer überzeugt mit ergebnisorientierter Sachlichkeit, die er in die Landespolitik bringen will.
Ich möchte eine andere Art von Politik in Rumänien. Das heißt, weniger Show, weniger Lärm, dafür Konzentration auf Lösung, das Problem erkennen, die Lösung suchen.
14 Jahre lang war er Bürgermeister in Sibiu bzw. Hermannstadt. Mehrfach wurde Johannes mit einer satten Zweidrittelmehrheit wiedergewählt. 2007 war seine Stadt europäische Kulturhauptstadt. Die barocke Altstadt ist seitdem renoviert. Deutsche Investoren schätzen mittlerweile den Standort. Als Präsident steht der 55-Jährige vor ganz anderen Herausforderungen. Ihm ist klar, was Rumänien dringend braucht.
Wir können die Sachen in einer ganz beliebigen Reihenfolge aufzählen. Rumänien braucht eine gut funktionierende Wirtschaft, weil irgendwann möchten wir auch auf zum Beispiel deutschem Niveau ankommen. Rumänien braucht in dieser Etappe eine effiziente Korruptionsbekämpfung, ein besseres Gesundheitssystem. Von Infrastruktur, glaube ich, müssen wir gar nicht einmal sprechen. Da ist enorm viel zu tun. Rumänien braucht einen Präsidenten, der wohl die Leute nicht unterhält, sondern der vielleicht durch sein öffentliches Auftreten die Leute inspiriert.
Die Zusammenarbeit mit den regierenden Sozialdemokraten und ihrem hitzköpfigen Premier Viktor Ponta, der Johannes im Wahlkampf heftig persönlich angegriffen hatte, wird sicher nicht leicht. Der knapp 2 Meter große Mann gibt sich dennoch gelassen.
Ich habe nicht vor, jetzt irgendwie eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen mit der sozialdemokratischen Regierung, aber ich habe auf keinen Fall vor, Fernsehduelle mit dem Premierminister auszufechten. Ich möchte institutional korrekt mit der Regierung zusammenarbeiten, um da, wo es Lösungen gibt, die auch zu finden.
Außenpolitisch sieht der neue Präsident Rumänien in den richtigen Bündnissen, wie EU und NATO, und auf dem richtigen Weg. Klaus Johannes gehört zur deutschen Minderheit in Rumänien und spricht mit deutschen Partnern nicht nur die gleiche Sprache.
Das ist natürlich sehr wichtig. Es ist doch klar, Deutschland ist die stärkste europäische Wirtschaft. Und für Rumänien ist Deutschland jetzt schon, muss man sagen, ein traditioneller guter Partner. Und das möchte ich natürlich weiterführen.
Seine Eltern und seine Schwester wanderten nach dem Sturz von Diktator Ceausescu 1989 nach Deutschland aus. Seit 25 Jahren lebt Klaus Johannes gemeinsam mit seiner Frau, einer Englischlehrerin, in der Provinz. Als Präsidentenehepaar steht nun der Umzug in die Hauptstadt Bukarest an.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich in Hermannstadt manches bewegen konnte. Aber jetzt habe ich eine neue, eine größere Aufgabe vor mir und ich freue mich drauf.
Klaus Johannes, der morgen als Präsident Rumäniens vereidigt wird. Und jetzt kommen wir zum Sport. Im Echo des Tages ins Studio gekommen ist Mats Nicholson.
Und wir beginnen mit dem Blick auf das Abendspiel in der Fußball-Bundesliga. Der VfL Wolfsburg empfängt zu Hause den 1. FC Köln und nach knapp 25 Minuten steht es 1:1. In Bremen ist unterdessen die Erleichterung riesengroß. In Dortmund brennt dagegen der Weihnachtsbaum. 2:1 hat Werder Bremen das Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen Dortmund gewonnen. Ein frühes Tor in der 3. Minute brachte Slatko Junusovic und seine Bremer auf die Siegerstraße.
Ja, ich glaube, wenn du so oft eine ins Maul kriegst, so wie wir in dieser Saison, dann tut sowas natürlich sehr, sehr gut. Und wir haben heute nicht gegen irgendeinen gespielt, sondern gegen Borussia Dortmund. Und wir haben heute als Mannschaft überragend agiert.
Selke und Bartels haben für Werder die Tore geschossen. Mats Hummels konnte auf Dortmunder Seite nur noch verkürzen. Und so ist dieser Tag mal wieder ein ganz schwerer für Sebastian Kehl und seine Dortmunder Teamkollegen.
Also Mitleid brauchen wir nicht. Wir haben uns die Situation selber eingebrockt und auch heute wieder unnötige Fehler gemacht. So läuft das jetzt schon in den letzten Wochen des Öfteren und wir verlieren diese Spiele auf wirklich teilweise unerklärliche und beschissene Art und Weise.
Dortmund und Werder bleiben in der Tabelle Nachbarn. Werder ist 16., der BVB 17. Und wenn Freiburg morgen gegen Hannover gewinnt, dann überwintert Borussia Dortmund auf dem letzten Tabellenplatz. Das ist nach wie vor schwer vorstellbar. Keine Tore gab es im letzten Spiel des Jahres in der Arena des FC Schalke. 0:0 endete die Partie gegen den Hamburger SV. Und Schalkes Kapitän Benedikt Hövedes konnte mit dem Ergebnis trotzdem leben.
Wir waren zwar die dominierende Mannschaft in der ersten Halbzeit, hatten auch viele Chancen, wo wir hätten auch mal ein Tor machen können. Aber unterm Strich muss man sagen, geht das Unentschieden fast in Ordnung hier. Wir sind, glaube ich, froh, dass wir heute wieder kein Gegentor kassiert haben und das Spiel auch nicht verloren haben und somit ein einigermaßen persönliches Weihnachtsfest feiern können.
Schalke ist Tabellenfünfter, der HSV, die Mannschaft von Trainer Joe Zinnbauer, Tabellenvierzehnter.
Wir haben zwar bloß einen Punkt an, vielleicht wären auch noch zwei mehr möglich gewesen, aber letztendlich nehmen wir das Positive heute mit aus dem Spiel. Es war nämlich heute eine geschlossene Mannschaftsleistung und auch ein, sag ich mal, trotzdem auch ein erfrischender Fußball nach vorne.
Trotzdem hat der HSV nur 9 Tore in der gesamten Hinrunde geschossen. Das ist mit Abstand der schlechteste Wert aller Teams. Einen unglücklichen Abschluss eines insgesamt tollen Jahres erwischte Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft verlor beim FC Augsburg 1:2. Neuer Tabellendritter ist Bayer Leverkusen. Die Freude ist aber eher verhalten nach dem 1:1 gegen Frankfurt. Die Leverkusener wollten natürlich im letzten Spiel des Jahres einen Sieg zu Hause feiern. Ein echter Langweiler war die Partie zwischen Stuttgart und dem SC Paderborn. Das Spiel endete 0:0. Und wir blicken noch schnell zum Wintersport. Die deutschen Skispringer feiern ihren ersten Saisonerfolg. Richard Freitag hat den Weltcup in Engelberg gewonnen. Erst vor 2 Tagen war der Sachse nach einem grippalen Infekt wieder fit geworden. Heute gab es direkt den Sieg. Und den hat Viktoria Rebensburg, die Skifahrerin, in der Abfahrt knapp verpasst. Aber ihr 2. Platz in Val d'Isère ist ein ganz starkes Ergebnis. So gut war die 25-jährige Skifahrerin in der Abfahrt noch nie.
Soweit der Sport mit Mats Nicholson und so viel für heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.